SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Taurus, den der Kanzler nicht an die Ukraine liefern will, war heute erneut Thema im Bundestag. Über die Debatte dort sprechen wir gleich. Ebenso wie etwas später in der Sendung über die katastrophale Lage in Haiti. Und das sind nur zwei unserer Themen heute Mittag. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Taurus, das nächste Kapitel. Gestern hatte Olaf Scholz im Bundestag bei der Fragestunde ja recht deutlich bis schroff auf die Vorwürfe der Opposition reagiert, die sie ihm ja schon geraume Zeit macht, wegen seiner Weigerung, die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Bemerkenswert war dabei aber, dass die Kanzlerworte weitgehend von der SPD beklatscht wurden, während bei Grünen und FDP doch eher Stille herrschte. Und in diesen Zwist zwischen den Ampel-Koalitionspartnern wollte die Union heute nun nochmal hineinstoßen mit einem erneuten Antrag, mit dem der Bundestag den Kanzler zur Lieferung von Taurus auffordert. Bis vor wenigen Minuten wurde debattiert und abgestimmt. Derzeit ist die Auszählung noch im Gange. Frage an Christina Nagel im ARD-Hauptstadtstudio. Bei der letzten ähnlichen Abstimmung hatte ja die Verteidigungsausschussvorsitzende Strack-Zimmermann von der FDP öffentlich bekannt gemacht, dass sie mit der Union gestimmt hat. Was kann man diesmal zu Zahl und möglicherweise auch Namen derjenigen sagen, die dem Kanzler die Gefolgschaft verweigern?
Naja, die Union hofft natürlich sehr darauf, dass es diesmal mehr sein werden. Nach Agnes-Marie Strack-Zimmermann hatte ja auch Wolfgang Kubicki von der FDP schon durchblicken lassen, dass er sich vorstellen kann, mit der Union zu stimmen. In der Debatte selbst haben aber die Ampelparteien nochmal deutlich gemacht, dass sie grundsätzlich diesem Antrag nicht zustimmen werden, weil sie ihn einfach für ein parteitaktisches Kalkül, für ein Spielchen der Opposition halten, um da nochmal Druck zu machen. Und die hat tatsächlich auch diesen moralischen Druck nochmal heute erhöht in der Debatte, indem sie appelliert hat, an die Abgeordneten doch Haltung zu zeigen, gesagt hat, es würde darum gehen, für die Ukraine zu stimmen und sich nicht vom Kanzler erpressen zu lassen. Das zeigt schon, welcher Ton da heute vorgeherrscht hat.
Da ging es also um Fragen der Haltung. Hat es auch neue Erkenntnisse gegeben in dieser Debatte?
Da war vieles zu hören, was eigentlich schon hinlänglich bekannt ist. Ich glaube, die Argumente sind da mehr oder weniger ausgetauscht. In der Sache hat das heute nicht viel weitergebracht. Es wurde vielmehr genutzt, diese Debatte, um Kanzlerschelte zu betreiben oder auf der anderen Seite von Seiten der SPD, allen voran von Fraktionschef Mützenich, der nochmal den Kanzler verteidigt hat. Das heißt, da wurde viel Parteipolitik betrieben. Auch wurde nochmal deutlich, dass viele in den Ampelparteien, gerade in den Reihen der FDP und der Grünen, auch wenn sie nicht mit dem Antrag der Union stimmen, eben mit dem Nein des Kanzlers zu den Taurus-Lieferungen an die Ukraine doch sehr stark hadern. Das konnte man heute noch mal sehr gut nachhören.
Nun werden natürlich sowohl die Union als auch der Kanzler sagen, dass es ihnen in der ganzen Debatte ausschließlich um die Sache geht. Aber welche politischen Überlegungen könnten denn darüber hinaus eine Rolle spielen bei der Positionierung, also sowohl bei Kanzler wie bei Union?
Da geht es schon viel um parteitaktisches Kalkül. Da geht es schon darum, nochmal ein bisschen, glaube ich, von Seiten der Union Unruhe in die Koalition hineinzubringen, weil man eben auch da weiß, dass die Konfliktlinien da gerade bei dieser Taurus-Lieferung, bei der Frage nach Waffenlieferungen an die Ukraine doch immer noch da sind. Und da versucht man reinzugrätschen und der Kanzler geht aber in die Richtung, dass er eben sagt, ich habe hier eine gewisse Richtlinienkompetenz, ich sage nein und ich meine das auch so. Und das ist etwas, was aber heute zum Beispiel von den Grünen nochmal sehr stark kritisiert worden ist, dass das in dieser Frage eben auch keine Art und Weise ist, damit umzugehen. Das heißt, diese Debatte wird sicherlich nochmal weitergehen und sie wird sicherlich auch nochmal genutzt werden, um schon mit Blick auf den Wahlkampf da ein bisschen Stimmung zu machen.
Du sagst, die Debatte wird vermutlich weitergehen. Der Kanzler bemüht sich ja dennoch mit einer Art Basta-Attitüde in den letzten Tagen Ruhe in diese Sache zu bringen. Das heißt, die Aussicht auf Erfolg, das kann er vergessen.
Das kann er, glaube ich, schon vergessen, weil sowohl in den Reihen der FDP als auch in den Reihen der Grünen viele sind, die eben doch für diese Lieferungen sind. Und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Agnieszka Brugger, hat das ein bisschen auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, zur vollen Wahrheit gehöre, dass eben auch Zögern und Zaudern am Ende zu einer Eskalation beitragen könne. Das war schon sehr klar gemünzt auf Olaf Scholz. Sie will zwar auch heute nicht mit der Union mitstimmen, aber sie hat gesagt, diese Debatte ist noch lange nicht vorbei. Das heißt, auch innerhalb der Ampelparteien wird der Druck auf den Kanzler weiter ausgeübt werden, doch diese rote Linie, die er gezogen hat, doch wieder aufzuweichen, vielleicht sogar zurückzunehmen.
Informationen aus dem ARD-Hauptstadtstudio von Christina Nagel. Wir haben unmittelbar vor der Sendung miteinander gesprochen und zwischenzeitlich ist im Bundestag fleißig gezählt worden. Und gerade eben kommt eine Eilmeldung, die besagt, dass der Unionsantrag am Ende wie erwartet abgelehnt worden ist. Schon bevor es im Bundestag um die deutsche Unterstützung für die Ukraine gegangen ist, hat das Parlament sich damit befasst, was wir alle alltäglich essen. Darüber haben im vorigen Jahr zufällig ausgewählte Menschen im Auftrag des Parlaments monatelang diskutiert, in einem sogenannten Bürgerrat zum Thema Ernährung. Für den Bundestag war das eine Premiere mit dieser neuen Form der Bürgerbeteiligung. Am Ende haben sich die Bürgerinnen und Bürger dann unter anderem für ein kostenfreies und gesundes Mittagessen für alle Kinder in Schulen und Kitas ausgesprochen. Heute nun also das Nachspiel im Parlament. Der Bundestag hat über die Ergebnisse und Forderungen debattiert, aber auch grundsätzlicher über dieses Instrument der Bürgerräte. Eva Ellermann berichtet.
Einige der 160 Mitglieder des ersten Bürgerrats verfolgen auf der Besuchertribüne, wie der Bundestag ihre Arbeit aufnimmt. Lob dafür gibt es von den Rednerinnen und Rednern aller Fraktionen. Aber die Bürgerratsmitglieder müssen sich gewundert haben, denn es geht in der Debatte nochmal sehr grundsätzlich darum, ob so ein Bürgerrat überhaupt Sinn macht. Kritik kommt von AfD, FDP und aus der Union. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor befürchtet, dass das Parlament geschwächt wird. Er hält Bürgerräte für überflüssig.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Grundgesetz hat seit 75 Jahren einen materiell super legitimierten Bürgerrat und das ist der Deutsche Bundestag.
Bedenken auch beim Ampelkoalitionspartner FDP. Für die Liberalen bezweifelt Gero Hocker die Kompetenz der Bürgerratsmitglieder.
Ich fahre regelmäßig mit dem Zug. Ich sehe mich aber nicht in der Lage, besser als Experten darüber zu urteilen können, wie man es hinbekommt, dass alle Züge pünktlich sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, weil jemand isst und trinkt, weiß er oder sie deswegen nicht besser, wie hochwertige Lebensmittel wie in Deutschland erzeugt werden, als diejenigen, die das gelernt haben, die seit Jahrzehnten da draußen als Landwirte genau dies leisten. Und auch das gehört dazu, dass ein Parlament das selbstbewusst erkennt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Auch das übliche parteipolitische Geplänkel zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien bleibt nicht aus. Marianne Schieder, die für die SPD das neue Gremium des Bürgerrats mit auf den Weg gebracht hat, versucht, eine Brücke zu bauen zwischen Parlament und Bürgern.
Es geht nicht darum, dass wir die Empfehlungen im Bürgergutachten 1:1 umsetzen und zu allem Ja und Amen sagen. Nein, es geht darum, dass wir diese Empfehlungen ernst nehmen und wir die geleistete Arbeit würdigen, indem wir uns umfassend und detailliert damit auseinandersetzen. Und dazu gibt es in den Ausschüssen ganz bestimmte Gelegenheit. Ich kann nur sagen, nutzen wir sie.
Immerhin darüber besteht Einigkeit. Der CDU-Abgeordnete Hermann Färber, Vorsitzender des zuständigen Ausschusses für Ernährung, verspricht:
Sie haben uns ins Stammbuch geschrieben, dass diese Themen mehr Beachtung finden müssen. Wir nehmen es ernst. Herzlichen Dank.
Viel Sympathie für die Vorschläge des Bürgerrats bei Grünen und SPD. Kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen, keine Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse, ein Mindestalter für Energydrinks oder Maßnahmen gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln. Renate Künast von den Grünen wäre dabei.
Ich würde gerne einen Gutteil dieser Maßnahmen auch wirklich umsetzen. Wer Wissenschaftler hört oder Bürger hört, muss dann auch mal Konsequenzen ziehen. Das heißt auch, dass wir den nächsten Schritt gehen.
Matthias Mirsch von der SPD ist jedenfalls bereit für große Schritte.
Und das Schlimmste, was ich seit meiner politischen Tätigkeit erfahre, ist immer, das geht nicht, weil wir sind nicht zuständig. Also was spricht denn dagegen, dass der Bundeskanzler bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz dieses Thema mal auf die Tagesordnung setzt und wir gemeinsam mit Bund und Ländern was hinkriegen?
Die Vorschläge des ersten Bürgerrats sind angekommen im Parlament. Der nächste Bürgerrat ist jedenfalls schon in Vorbereitung und soll noch vor der Sommerpause eingesetzt werden.
Der Bundestag hat über die Ergebnisse des Bürgerrats Ernährung debattiert und Eva Ellermann hat für uns berichtet hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Wir sprechen gleich über die Lage in Haiti, wo politisches Chaos und Hunger herrschen. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen in Kürze mit Roswitha Böhm.
Bei Ford in Saint Louis ist die Produktion am Morgen wieder angelaufen. Eine Konzernsprecherin sagte, die Beschäftigten mehrerer Unternehmen im Ford-Zuliefererpark seien an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Deshalb könne der Ford Focus in Saint Louis wieder vom Band laufen. Die IG Metall hatte die rund 500 Beschäftigten von 5 Zuliefererfirmen aufgerufen, die Arbeit vorläufig wieder aufzunehmen. Die seit 4 Tagen bestreikten Unternehmen hätten sich bewegt und man sei wieder in Verhandlungen. Die IG Metall will für die Beschäftigten der Betriebe Sozialtarifverträge durchsetzen, mit Abfindungen und Transfergesellschaften. Der Stromkonzern RWE hat im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn erzielt. Der Konzern aus Essen meldet ein Plus von 40% und bestätigt damit bereits vorgelegte Zahlen vom Januar. Demnach liegt der bereinigte Nettogewinn für 2023 bei 4,5 Milliarden Euro. Davon profitieren auch fast 80 Kommunen in Deutschland, die Aktien des RWE-Konzerns halten. Die meisten davon liegen in Nordrhein-Westfalen. Es sind aber auch Kommunen im Saarland dabei, Tholey und Quierschied sowie der Landkreis Merzig-Wadern. Flugreisende müssen auch in den nächsten Tagen mit Problemen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Der ganztägige Ausstand betrifft laut Verdi unter anderem die Flughäfen in Berlin, Hamburg und Stuttgart. Morgen soll das Sicherheitspersonal an 5 weiteren Flughäfen streiken. Bei den Tarifverhandlungen der Luftsicherheit geht es um die Arbeitsbedingungen von etwa 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Der an der Mosel und Saar beliebte Apfelwein Fietz ist in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das hat die Kulturministerkonferenz beschlossen. Der Verein Trierer Fietz-Bruderschaft hatte 2021 einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Verein teilte mit, man kümmere sich um den Erhalt der Streuobstwiesen und wolle das Wissen über Produktion und Geschichte des Apfelweins weitergeben und erhalten.
Mächtige Banden, die Interimsregierung bekämpfen. Ihre Gewalt hindert den Regierungschef an der Rückkehr von einer Auslandsreise. Der tritt daraufhin tatsächlich zurück und der deutsche Botschafter und andere Diplomaten verlassen Haiti. Denn die kriminellen Banden, die kontrollieren laut UN Haitis Hauptstadt Port-au-Prince mittlerweile weitgehend. Die Vereinten Nationen wollen jetzt eine Luftbrücke einrichten von der benachbarten Dominikanischen Republik aus. Das waren einige Schlagzeilen der letzten Tage vom Westteil der karibischen Insel Hispaniola. Dass aus Haiti Schreckensnachrichten kommen, das ist dabei nicht neu. Die humanitäre Krise dort hat über die letzten Jahre immer größere Ausmaße erreicht. Haiti gilt ohnehin als das ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Neben einer Hungersnot leidet das Land seit Jahren unter einer schweren innenpolitischen Krise, die im Juli 2021 in der Ermordung von Staatspräsident Moïse gipfelte. Sein Tod bleibt bis dato ungeklärt. Neuwahlen sind seit Jahren ausgesetzt. Wir wollen über die Lage in Haiti sprechen mit Dr. Andrea Steinke vom Center for Humanitarian Action, einer Denkfabrik zum Thema humanitäre Hilfe. Frau Steinke selbst beschäftigt sich seit Jahren mit der Lage in Haiti. Frau Dr. Steinke, helfen Sie uns erstmal zu verstehen, was da in den letzten Jahren passiert ist. Vielleicht angefangen mit der Ermordung des Präsidenten vor 3 Jahren.
Genau, 2021 wurde Jovenel Moïse, der haitianische Präsident, erschossen. Dort gab es Festnahmen. Die genauen Hintergründe und Hintermänner sind allerdings noch immer nicht wirklich ermittelt. Es wird auch hochrangigen Regierungsmitgliedern vorgeworfen, da an diesem Komplott beteiligt zu sein. Moïse war zwar gewählt, regierte aber auch zum Zeitpunkt seines Todes per Dekret und ohne Mandat, hatte wirklich nicht viel Rückhalt in der Bevölkerung. Das Land war damals schon sehr geschwächt. Der derzeitige Regierungschef, um den es geht, Ariel Henry, wurde kurz vor Moïse Tod von Moïse selbst zum Premierminister ernannt und hat kurze Zeit nach dem Tod die Regierungsgeschäfte übernommen. Ihm wird weitreichend die Tatenlosigkeit vorgeworfen. Es ist ihm nicht gelungen, seitdem einen Konsens herzustellen zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Er hat es nicht geschafft, Wahlen zu arrangieren, hätte eigentlich am 7.2. diesen Jahres zurücktreten müssen, hat es nicht getan, sodass es zu einer weiteren Eskalation kam. Grundsätzlich ist es so, dass sich seit 2010 einfach das Machtgefüge im Staat nochmal ganz stark verändert hat. Die Gangs, die bisher auch, muss man das auch so auf den Punkt bringen, Partnerinnen des Staates waren, also auch vom Staat genutzt wurden, um politische Interessen durchzusetzen oder Oppositionen zu unterdrücken, haben an Macht gewonnen und nun eskaliert die Gewalt. Tausende Menschen sind ermordet worden, gekidnappt, vergewaltigt. Vergewaltigung, wie in vielen anderen Kontexten, wird genutzt, um Bevölkerung einzuschüchtern.
Der Interimspremier ist jetzt zurückgetreten oder hat zumindest seinen Rücktritt angeboten. Karibische Staaten sprechen jetzt von einer Vereinbarung für eine Übergangsregierung. Wie sehen Sie diese aktuellen politischen Entwicklungen?
Genau, Sie sagen es richtig, er ist noch nicht komplett zurückgetreten, sondern er hat angeboten, dass er zurücktritt, sobald diese Interimsregierung steht. Es soll ein 7-köpfiger Regierungsrat eingesetzt werden von Menschen, die allerdings alle selbst nicht das Regierungsamt übernehmen wollen. Dort wird derzeit verhandelt, vor allen Dingen von der haitianischen Zivilgesellschaft, Vertreterin der haitianischen Zivilgesellschaft, aber auch natürlich von Vertreterinnen von CARICOM, der karibischen Gemeinschaft. Die USA sind da auch mit dabei im Boot und UN-Vertreterinnen. Also eine regionale Perspektive darauf ist auf jeden Fall der richtigere Weg. Aber es bleibt abzuwarten, welche Einigungen sich jetzt quasi aus diesen Verhandlungen ergeben.
Sie haben es vorhin schon gesagt, da werden tausende Menschen ermordet, offensichtlich von diesen Banden. Es gibt eine Hungersnot, gegen die jetzt eine Luftbrücke eingerichtet werden soll. Wie erlebt die Bevölkerung diese politische Situation?
Ja, für die Bevölkerung ist es mehr als katastrophal, was in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den letzten Monaten passiert ist und nun mit dem kompletten Zusammenbruch haitianischer Staatlichkeit oder wenigstens des Sicherheitsapparats und der öffentlichen Institutionen verstärkt sich das nochmal. 5,5 Millionen Personen in Haiti sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist die Hälfte der Bevölkerung. 4,4 Millionen davon sind wirklich von einer akuten Ernährungskrise betroffen. Die Gewalt hat einen sehr negativen Einfluss auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Schulen funktionieren nicht mehr, Verwaltung funktioniert nicht mehr, Gesundheitsversorgung. Also es ist eine absolut katastrophale Situation für die haitianische Bevölkerung.
Wenn wir nochmal den Blick in die Zukunft wagen, diese politischen Initiativen, die es jetzt gibt, haben die überhaupt irgendeine Chance, solange die Gewalt in Haiti eigentlich ja nicht eingedämmt ist, solange die Gangs die Macht haben, müsste man nicht eigentlich zuerst mal versuchen, diese Gangs zu entwaffnen und irgendwie auf einer vielleicht sogar militärischer Art Ruhe reinzubringen, bevor man irgendeine Art von politischem Prozess starten kann?
Das ist ja das, was gerade im Gespräch ist. Im Oktober letzten Jahres hat die UN eine multinationale Sicherheits-Support-Intervention mandatiert. Kenia möchte Polizeikräfte schicken, 1000, oder beziehungsweise möchte, es steht so ein bisschen in den Sternen. Der kenianische Präsident möchte das, die kenianische Bevölkerung, das kenianische Verfassungsgericht möchte es nicht. Der Ariel Henry war gerade in Kenia, um diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und die erneuerliche Eskalation, die man sieht in Haiti, ist auch eine direkte Antwort darauf. Also die Gangs kommunizieren ja auch in diese Richtung, dass das genau das ist, was sie nicht wollen. Und auch dieser Schritt dieser Sicherheitsmission wird auch außerhalb der Gangs auch nicht durchweg positiv betrachtet. Also Haiti ist ein in Bezug auf ausländische Militärintervention extrem gebeuteltes Land. Selbst wenn man die ganze koloniale Unterdrückung beiseite lässt, weder MINUSTAH oder MINUSTAH, die großen UN-Missionen, sind mit einem sauberen Checkbuch und einer Mission Accomplished aus dem Land gegangen nach 15 Jahren. Schwere Übergriffe auf haitianische Zivilbevölkerung, zivile Opfer bei Anti-Gang-Maßnahmen, wiederholter sexueller Missbrauch durch UN-Soldaten, auch die Verantwortung für die Cholera-Epidemie haben einfach auch für die haitianische Bevölkerung den Widerstand oder den Widerwillen gegen diese Form von ausländischen Militärinterventionen wachsen lassen.
Einschätzungen von Dr. Andrea Steinke vom Center for Humanitarian Action, einer Denkfabrik zum Thema humanitäre Hilfe. Mit ihr haben wir schon am Vormittag über die politische und humanitäre Krise in Haiti gesprochen. Wahl gewonnen, Regierungsamt verpasst. So geht es nun also erstmal aus für den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders, der gerne Regierungschef der Niederlande geworden wäre. Problem: Es haben sich seit vergangenen November nicht genug Verbündete gefunden, die den Mann, der seit Jahren unter anderem mit Tiraden gegen den Islam auffällt, in dieses Amt bringen wollten. Gestern Abend hat Wilders nun seinen Verzicht angekündigt. Ludger Katzmerzak.
Es war natürlich der Aufmacher in den Abendnachrichten. Geert Wilders verzichtet auf das Amt des niederländischen Ministerpräsidenten. Dass der Wahlsieger nicht Premier wird, sei zwar durchaus schon vorgekommen, erklärte den Haag-Korrespondent Alexander van der Wulp im 8-Uhr-Journal. Aber ein solcher Fall sei äußerst selten.
Wir haben es 42 Jahre nicht meegemaakt in 1982.
Das hat es seit 42 Jahren nicht gegeben. 1982 wurde Ruud Lubbers Premier, obwohl er die Wahlen nicht gewonnen hatte. Und nun hat Geert Wilders das Nachsehen. Es wurde schon seit einiger Zeit darüber spekuliert, dass die anderen Parteien dies von ihm gefordert haben. Und am Abend hat Wilders dies auch in den sozialen Medien bestätigt.
Ungefähr ein Uhr geleden bevestigte Wilders het ook zelf op social media.
Darin schreibt Wilders, er könne nur Premier werden, wenn alle Koalitionsparteien das unterstützen, und das sei nicht der Fall gewesen. Die Liebe für sein Land und die Wähler sei größer und wichtiger als seine eigene Position, so Wilders. Damit wolle er den Weg für eine rechte Koalition und eine Politik freimachen, die auf weniger Zuwanderung und Asyl ziele. Auch die Chefs der anderen drei Parteien, die seit 3 Monaten mit am Verhandlungstisch sitzen, haben ihren Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten erklärt. Sie sehen ihren Platz auch künftig im Parlament. Dies sei das Resultat einer 2-tägigen Klausurtagung auf dem Landgut des Waluenberg in Hilversum, erklärte der Sozialdemokrat Kim Pütters vor Journalisten. Als vom Parlament beauftragter Sondierer leitet der frühere Politiker seit kurzem die Koalitionsverhandlungen.
Das sind gute Gespräche gewesen, und hat auch
das sind gute Gespräche gewesen und hat auch Ergebnisse gebracht. Ich werde Ihnen noch nicht sagen, was genau in meinem Bericht stehen wird. Was ich Ihnen aber sehr wohl sagen kann, ist, dass hier ein nächster Schritt auf dem Weg zur Regierungsbildung gesetzt wird. Soll heißen, die PVV von Wilders, die konservativ-liberale FVD, die Bauernpartei und der NSC, der neue Sozialvertrag des früheren Christdemokraten Pieter Omtzigt, versuchen es nochmal miteinander. Die niederländischen Medien spekulieren schon länger, dass die 4 sich auf eine außerparlamentarische Regierung verständigen wollen. So ein Bündnis würde keinen Koalitionsvertrag vereinbaren, sondern lediglich Eckpunkte festlegen und in Sachfragen nach unterschiedlichen Mehrheiten im Parlament suchen. Im Kabinett könnten dann auch Minister aus anderen Parteien sitzen oder externe Fachleute ohne Parteizugehörigkeit. Auch der Premier oder die Premierministerin müsste nicht unbedingt aktive Politikerin sein. NSC-Chef Pieter Omtzigt hat ein solches Modell immer favorisiert. Er war es auch, der vor ein paar Wochen die erste Gesprächsrunde für gescheitert erklärt hatte. Mit seinem Verzicht auf das Amt des Premiers bringt Wilders nach Ansicht von politischen Beobachtern kein großes Opfer. Im Gegenteil, er könne künftig genau das tun, was er in den vergangenen 20 Jahren auch immer am liebsten getan hätte, heißt es in Kommentaren. Aus dem Parlament heraus eine kritische Rolle spielen, ohne selbst Verantwortung übernehmen zu müssen.
Ludger Katz-Mirzak hat berichtet. Und von den Niederlanden kommen wir in die USA. Dass die vielen dort anhängigen Verfahren dem höchstwahrscheinlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump bei seinen Anhängern nicht wirklich schaden, das ist in den Umfragen mittlerweile sehr deutlich geworden. Bei Wechselwählern könnte das etwas anders sein, und auch deshalb versuchen Trump und seine Anwälte alles, um mögliche Bilder von Trump auf der Anklagebank zu verhindern. Im Prozess gegen den Ex-Präsidenten im Bundesstaat Georgia wegen mutmaßlichen versuchten Wahlbetrugs hat der zuständige Richter nun tatsächlich mehrere Anklagepunkte verworfen. Claudia Sader.
Die Staatsanwaltschaft habe nicht genügend Details über die angebliche Straftat geliefert, heißt es in der schriftlichen Erklärung des Richters Scott McAfee. Er betonte jedoch, dass dies keinesfalls bedeute, dass deswegen die Anklage gegen Trump fallen gelassen werde. Konkret geht es bei den verworfenen Anklagepunkten um Behauptungen der Staatsanwaltschaft, dass Trump und die anderen Beschuldigten versucht hätten, Beamte dazu zu bringen, ihre Amtseide zu verletzen. In der Anklageschrift werden zwar mehr als genug Fakten angeführt, aber der Staatsanwalt hat vergessen anzugeben, gegen welches Gesetz verstoßen wurde, erklärt Jurist John Acevedo von der Emory University School of Law im AP-Interview. Trump und 18 weitere Beschuldigte waren im August vergangenen Jahres in Georgia angeklagt worden, unter anderem wegen versuchten Wahlbetrugs, Falschaussage, Abgabe falscher Dokumente und versuchter Anstiftung zur Verletzung des Amtseids. Um in Georgia doch noch als Sieger vom Platz zu gehen, hatte Trump damals den Wahlleiter Brad Raffensperger in einem Telefonat aufgefordert, die dafür notwendigen knapp 12.000 Wählerstimmen zu finden. Für die Demokraten ist die Trump-Anklage in Georgia von großer Bedeutung, unter anderem, weil er sich dort im Falle einer Verurteilung nicht selbst begnadigen könnte, falls er im November zum US-Präsidenten gewählt würde. Für Trump und seine Anwälte ist die richterliche Entscheidung ein Teilerfolg, sagt auch Trump-Expertin und New York Times-Journalistin Maggie Haberman bei CNN.
So anything that Trump and his team can do,
alles, was Trump und sein Team tun können, um den Eindruck von Rechtskräftigkeit zu zerstören, ist gut für sie. Juristisch ist dies nur ein vorläufiger Sieg, aber politisch hilft es ihnen. Der Prozess, der eigentlich am 5. August beginnen sollte, könnte, wird sich dadurch weiter verzögern, so die Einschätzung von Anwältin Amy Lee Copeland aus Georgia auf CNN. Der Fall wird fortgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft kann ihre Anklagepunkte nochmal neu formuliert einbringen. Dies wird den Prozess verzögern, aber die Klage wird dadurch nicht abgewiesen. Trotz allem könnte der Prozess gegen Trump in Georgia am Ende aber doch noch platzen. Noch diese Woche will Richter McAfee entscheiden, ob die zuständige Staatsanwältin Fannie Willis von dem Fall abgezogen werden soll. Sie soll eine außereheliche Liebesaffäre mit dem zuständigen Sonderermittler haben und sei deswegen in einen Interessenskonflikt geraten. Sollte die Staatsanwältin disqualifiziert werden, könnte theoretisch ihr Nachfolger darüber entscheiden, ob das Verfahren gegen Trump fortgesetzt wird oder nicht.
Claudia Sader hat aus den USA berichtet. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag stellt sich verbreitet ein trockener Wechsel aus Sonnenschein und meist lockeren Wolken ein. Die Temperaturen steigen heute auf 15 bis 19 Grad. Erst gegen Morgen ziehen einzelne Schauer auf. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 10 bis 7 Grad. Morgen am Freitag zu Beginn vorübergehend noch Regen. Danach mal Sonne, mal dichte Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Höchstwerte morgen 12 bis 16 Grad. Am Samstag anfangs noch einige Schauer, im Tagesverlauf meist trocken und gelegentlich Sonnenschein, maximal 9 bis 12 Grad. Und am Sonntag dann anfangs zuweilen noch Sonne, im Laufe des Tages dann dichte Wolken und es ist immer wieder Regen möglich bei 10 bis 15 Grad am Sonntag. Und das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Unsere Sendung finden Sie zum Nachhören als Podcast unter anderem auf sr2.de. Chris Ignazi ist gleich für Sie da hier auf SR2 Kulturradio. Um 17.30 Uhr hören wir uns dann wieder zur Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Mehrere internationale Kommentare befassen sich mit dem Angriff auf den russischen Regierungskritiker Leonid Volkov in Litauen. Unter dem Titel »Grenzenlose Verbrechen« schreibt El País aus Spanien: Der Angriff mit Hammerschlägen und Tränengas auf Leonid Volkov, einen engen Mitarbeiter von Alexei Nawalny, ist ein weiteres Beispiel für die Straflosigkeit, mit der das Regime von Wladimir Putin gegen jeden in Europa vorgeht, den er oder seine Anhänger als Bedrohung ihres totalitären Projekts betrachten. Litauens Präsident Nauseda hat bereits auf den Hauptverdächtigen hingewiesen, der hinter der kriminellen Aktion steckt, Putin. Dies ist der zweite bekannt gewordene Vorfall dieser Art in der EU binnen 2 Monaten, nachdem der russische Deserteur Maxim Kusminow in Spanien erschossen worden ist. Putin ist überzeugt, dass er in Russland grenzenlos agieren kann. Es wäre eine sehr schlechte Nachricht, wenn er glauben würde, dass er das Gleiche auch im Rest Europas tun könnte. Und de Volkskrant aus den Niederlanden meint: Sicher ist, dass ins Ausland geflüchtete Russen in den baltischen Ländern besonders gefährdet sind. In allen 3 Ländern leben viele ethnische Russen, von denen ein kleiner Teil immer noch Putin unterstützt. Der litauische Sicherheitsdienst und das Verteidigungsministerium hatten erst kürzlich gewarnt, dass Moskau zunehmend aktiv nach möglichen Kollaborateuren sucht, insbesondere in der russischen Gemeinschaft. Das Wall Street Journal aus den USA blickt auf mögliche Hintergründe. Alexei Nawalny wollte die Wahl in Russland am kommenden Wochenende nutzen, um die Russen über Putin aufzuklären. Und Volkov und andere Nawalny-Mitarbeiter haben versucht, diese Arbeit fortzusetzen. Bei einer kürzlichen Kampagne wurden in mehreren russischen Städten Plakate mit einer Neujahrsbotschaft angebracht und ein QR-Code, der zu einer Anti-Putin-Website führte. Volkov hat diese Bemühungen angeführt. Im Dezember forderte er die Unterstützer der Anti-Putin-Kampagne auf, jeweils 10 Menschen aufzurütteln. Themenwechsel. Zum Treffen von Bundeskanzler Scholz mit dem französischen Präsidenten Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks meint die Neue Zürcher Zeitung, Aufrüstung sei unvermeidlich und fragt, wie sie zu finanzieren sei. Das lange vernachlässigte Gesprächsformat kann jetzt genutzt werden, um eine Strategie gegen die russische Bedrohung zu entwickeln. Die zentrale Frage müsste lauten: Wie können die Bürger für Europas Verteidigung gewonnen werden? Gerade Scholz und Macron stehen da vor heiklen Aufgaben. Im Kalten Krieg war die westliche Aufrüstung erfolgreich, weil gleichzeitig der Wohlfahrtsstaat ausgebaut und die Arbeiterschaft ins politische System integriert wurde. Das sorgte für die notwendige breite Akzeptanz. Daraus lässt sich für die Gegenwart lernen, dass die Erhöhung der Verteidigungshaushalte politisch nur gelingen kann, wenn die zusätzlichen Lasten sozialverträglich finanziert werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.